Shalom. Schön. Also ihr habt gerade ein Kompliment bekommen. Unser Bruder Victor aus Israel hat gesagt, die singen ja die Lieder viel besser, als wir es in Israel singen. Ja? Also nimmt es als Kompliment. Wir haben gelesen Jesaja Kapitel 62. Und wir lesen nochmal Vers 7. Und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Wir werden gerufen, Gott keine Ruhe geben, bis er dies erfüllt, was er in sein Wort vorhergesagt hat. Bis sein prophetisches Wort sich ganz erfüllt. Und es geht um Jerusalem. Es geht um sein Volk Israel. Oft leider hört man das auch im engeren Kreis, in dem Kreis auch unserer Gemeinde. Ja, das Thema Israel wieder. Brauchen wir dies wirklich? Also eigentlich machen wir nichts anderes, als Gottes Gebot zu folgen, wo es steht, und lasst ihm keine Ruhe. Wir wollen Gott keine Ruhe lassen. Wir wollen für den Frieden Jerusalem beten, bis dieser Tag kommt. Wir lesen Hesekiel 5, Vers 5. So spricht Gott der Herr. Das ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Heidenvölker gesetzt und unter die Länder rings um es her. Jerusalem, der Mittelpunkt der Erde. Jerusalem, die wichtigste Stadt auf Erde. Es gibt keine wichtigere Stadt. Zürich mag wohl schön sein. Es ist eine sehr schöne Stadt. Auch die christliche Geschichte ist sehr spannend in Zürich. Aber wenn man es vergleicht zu Jerusalem, ist es eine Provinzstadt. Wir lesen in Jesaja 2, Vers 3. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seine Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Ja, nicht von Zürich, von Jerusalem. Und deshalb wollen wir Gott keine Ruhe geben. Wir wollen diese Anliegen immer wieder predigen, dafür beten, bis sich auch dies alles erfüllen wird. Ich möchte, bevor wir zur Botschaft hineingehen, mit uns beten. Ja, Herr, danke. Danke, dass wir heute Morgen über dein Volk reden dürfen. Danke, dass wir dein Wort forschen dürfen, dass wir diese Freiheit haben. Und Herr, in dies allem sind wir abhängig von dir. Ja, Herr, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Gesetz. Amen. Ja, wir haben gehört, Zürich ist eine Provinzstadt, aber auch Jerusalem ist in gewisser Hinsicht, war es für lange Zeit eine Provinzstadt, eine unwichtige Stadt. Wenn man heute Jerusalem anschaut, müssen wir eigentlich sagen, ja, so wichtig ist Jerusalem doch gar nicht, wenn man es strategisch anschaut, wenn man es wirtschaftlich anschaut. Sie ist wirtschaftlich nicht interessant. Sie war eine lange Zeit eine Stadt, die nicht auf einer Hauptstraße war. Also somit unwichtig. Aber diese so unwichtige Stadt wird und wurde zu der wichtigsten Stadt der Erde. Ich las ein Buch, ein säkuläres Buch über Jerusalem. Und er stellte sich genau diese Frage. Wie ist es möglich, dass diese so unwichtige Stadt zum wichtigsten Stadt der Erde wurde? Wie ist dies möglich? Und er beginnt ganz am Anfang und er geht durch die ganze Geschichte aus einer säkulären Sicht. Aber durch seine säkuläre Sicht beweist er das Wort Gottes. Und ich möchte genau dies, was er gemacht hat, aber durchs Wort Gottes machen. Wir wollen mal die Geschichte Jerusalem durchnehmen und verstehen, was alles so geschah und was alles noch geschehen wird. Ja, die Geschichte Jerusalem beginnt wo? Oft, wenn wir über Jerusalem denken, denken wir über den Tempel in Jerusalem. Aber die Geschichte beginnt schon viel, viel, früher. Lass uns 1. Mose Kapitel 14 öffnen. 1. Mose 14, da haben wir eine Geschichte, die nicht immer so einfach ist zu verstehen. Viele Ausleger haben ihren Kopf zerbrochen wegen dieser Stelle, wegen dieser eine Person. Wir lesen Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes, des Allmächtigen, Allerhöchsten. Und er segnete ihm und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Ja, wer war dieser Melchizedek? Wir werden jetzt nicht über Melchizedek reden. Aber wir sehen, erstmal, er heißt Melchizedek. Melech heißt König, Zedek, Gerechtigkeit. Er war König, der Gerechtigkeit brachte. Und er regierte, er war König von Salem, König von Jerusalem. Salem heißt auch Friede, der König, Gerechtigkeit, er ist König, er bringt Gerechtigkeit, er bringt Friede und er ist Priester. All dies passt bildgemäß auf unseren Herrn Jesus Christus. Es ist das erste Mal, wo Jerusalem erwähnt wird, durch eine Person. Es war zur Zeit Abraham. Nochmal Melchizedek. Er wird nochmal erwähnt in Psalm 110 und in Hebräer Kapitel 7. Und in all diesen Abschnitten immer in Bezug auf Gott, auf die Göttlichkeit Jesu, um zu beweisen, Jesus ist größer. Ein Bild auf der König, der noch kommen wird, der in Gerechtigkeit regieren wird und der Friede bringen wird, da auf dieser Erde. Und dann hören wir lange Zeit nichts mehr über Jerusalem. Aber, ja, beim Abraham trotzdem noch einmal. 1. Mose Kapitel 22, Vers 2. In 1. Mose 22, Vers 2, da geht es ja um die nicht so einfache Versuchung, der Abraham durchmachen muss. Und wir lesen, und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer darauf, einem der Berge, der ich dir nennen werde. Also es sollte auf der Gebirge Moria gehen, da wo auch später die Stadt Jerusalem und der Tempel standen. Und es soll da in diese Gebirge Moria sein Sohn opfern. Haben Sie diese Stelle vor Augen? Wir kommen nochmal zurück, aber am Ende vom Predigt erst. Also da wird diese Gebirge Moria erwähnt. Vom Einzug Abrahams, 1. Mose Kapitel 12, im Lande Kanaan, von den Bundesverheißungen in 1. Mose 12, 6 bis 8 in Sichem, ist noch wichtig zu wissen, so wie sein Aufenthalt in Ägypten bis zum Auszug aus Ägypten in 2. Mose 12, also Auszug von Ägypten, vom Volk Israel, sind es 430 Jahre. Vom Einzug im Lande Israel bis zur Eroberung Jerusalem sind es nochmal 600 Jahre. Bis zum Aufbau der Tempel sind es ungefähr, also der erste Tempel in Jerusalem, der Salomonische Tempel, sind es ungefähr 1100 Jahre. Also eine sehr lange Zeitperiode. Es erstaunt teilweise, wie Gott teilweise sehr schnell wirkt. Und wiederum sind gewisse Verheißungen erst hunderte Jahre später kommen sie in Erfüllung. So soll uns das auch nicht überraschen, dass der Herr noch nicht gekommen ist. Was sind 2000 Jahre vor Gott? Also vom Abraham bis zum Bau der Tempel waren es ungefähr 1100 Jahre. Jerusalem wird erst viel später zur Hauptstadt. Es ist nicht dann, wenn Josua im Land einzog, dass sie sofort Jerusalem eroberte. Sie eroberte dieses Gebiet, aber sie haben es vernachlässigt. Erst später, viel später, wird Jerusalem zur Hauptstadt. Und es gibt einen Grund auch warum. Gottes Wort ist sehr genau. Und wir tun gut daran, Gottes Wort auch genau zu lesen. Wenn wir nicht immer alles verstehen, dann lassen Sie es stehen, lesen Sie weiter und kommen Sie wieder zurück. Vielleicht durch den gesamten Kontext haben Sie es dann besser verstanden. Aber wir lesen in 2. Samuel Kapitel 5, 1. Chronike 11, Sie müssen es nicht öffnen, da lesen wir, wie Jerusalem zur Hauptstadt Israel wird. Und der Grund, warum, erst dann lesen wir im 5. Mose Kapitel 12. 5. Mose Kapitel 12. Vers 9 bis 11. Denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe gekommen, noch zu dem Erbteil, das der Herr, dein Gott, dir geben will. Ihr werdet aber über den Jordan ziehen und in dem Land wohnen, das euch der Herr, eure Gott, zum Erbe geben wird. Und er wird euch Ruhe verschaffen vor allen euren Feinden ringsum, und ihr sollt sicher wohnen. Und so soll es sein, an dem Ort, den der Herr, eure Gott, erwählt, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, dorthin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete, eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnte und das Hebopfer und eure Hand und all eure auserlesenen Gelübdeopfer, die ihr dem Herrn geloben werdet. Also der Grund, warum erst so spät ist, erst dann, wenn Gott Ruhe schaffen wird von all eure Feinde, wird Gott den Ort auswählen, wo ihr als Volk Gott anbeten werdet. Und wann war es? Bis zum König David hatte Israel noch keine Ruhe von ihren Feinden gehabt. Keine Ruhe. Durch den König David schafft Gott diese Ruhe. Ruhe von allen Feinden. Die Feinde rundherum, die waren die Israeliten untertan. Sie mussten bezahlen und so weiter. Und dann kommt es zum Bau vom Tempel. Und der Tempel durfte ja David nicht aufbauen. Er war ein Mann des Krieges. David, er schuf durch Krieg Ruhe. Und dann, wenn Friede da ist, in diese Friede baut Salomo den Tempel in Jerusalem. Den Tempel nach dem Plan Gottes. Es wurde mal ausgerechnet, was dieser Tempel so gekostet hat. Wenn man den ganzen Silber und Gold nimmt, je nach Währung, wie man es rechnet. Aber es hatte einen Wert gehabt, das heutige Wert von ungefähr 10 Milliarden Euro. Ja, das war viel, viel, viel Gold. Nur für diese eine Gebäude. 10 Milliarden Euro. Die eine würde sagen, ja, vielleicht ein bisschen weniger, okay, vielleicht 8 Milliarden, aber ist immer noch viel, ja. Aber in 1. Könige, Kapitel 8, das wollen wir lesen. In 1. Könige, Kapitel 8, da geht es um den Tempel. Die Einweihung des Tempels, und wir lesen Vers 26, ab Vers 26. Und nun, du Gott Israels, lass doch dein Wort wahr werden, das du zu deinem Knecht David, meinem Vater, geredet hast. Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, o Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und das Gebet, welches dein Knecht heute vor dich bringt. Lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Haus und dem Ort, von dem du gesagt hast, mein Name soll dort sein,
dass du das Gebet erhörst, dass dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet betet. So höre doch das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu diesem Ort hinrichten werden. Das Haus Gottes, Gott in gewisser Hinsicht wohnt in diesem Haus. In gewisser Hinsicht war es der Wohnort Gottes auf Erde. Aber in 1. Könige 9, da kommt schon der Warnung. 1. Könige 9, Vers 6 bis 9, da lesen wir, wenn ihr euch aber von mir abwendet, ihr und eure Söhne und meine Gebote und meine Satzungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht befolgt, sondern hingeht und anderen Götter dient und sie anbetet, so werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe. Und das Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verwerfen. Und Israel soll zum Sprichwort und zum Spott werden unter allen Völkern. Und über dieses Haus, so erhaben es sein wird, wird dann jeder, der an ihm vorübergeht, sich entsetzen und spotten und sagen: Warum hat der Herr diesem Land und diesem Haus so etwas angetan? Dann wird man antworten, weil sie den Herrn, ihren Gott, die ihre Väter aus dem Land Ägypten geführt hat, verlassen haben und sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihren gedient haben. Darum hat der Herr all dieses Unheil über sie gebracht. Wir müssen verstehen, Jerusalem, eine Stadt des Friedens, Gerechtigkeit. Aber weil Gott ein gerechter Gott ist, weil Gott ein heiliger Gott ist und weil er sich so offenbart in dieser Stadt Jerusalem, sind Segen und Fluch so nah beieinander. In dieser Stadt offenbart Gott seine Gnade an uns alle. Aber es ist diese Stadt, wo Gott auch sein Zorn offenbart, weil er ein gerechter, heiliger Gott ist. Die Geschichte dieser Stadt zeigt auch, wer Gott ist. Segen und Fluch sehr nah beieinander. Es lohnt sich, die Geschichte Jerusalem zu studieren. Schon bei Salomo beginnt dieser Untergang. Dieser König, der den Gegenwart Gottes so erlebte. Dieser König, wo Weisheit hatte wie kein anderer Mensch auf Erde. Dieser König, wo dies alles aufgebaut hatte und so gesegnet wurde von Gott. Es wird gesagt, da kamen Fremde. Und die haben nie geglaubt, dass dies und jenes alles in Jerusalem geschah. Dass es zu so einer prachtvollen Stadt wurde. Und sie sagen, nicht die Hälfte hat man mir erzählt. Nicht die Hälfte. Aber bei Salomo hat es schon angefangen. Jerusalem wird von einer Gottesstadt zu einer götzendienerischen Stadt. Parallel zum Hügel, da wo der Tempel stand, hat man einen ganzen Berg voller Altäre aufgebaut für die vielen Frauen Salomos. Es war dieser Mann Gottes, der in gewisser Hinsicht auch zu Götzendiener wurde. Es war bei diesem Mann, wo Segen ganz da war. Und durch diesen Mann kam auch der Fluch über Jerusalem. Gott, ein heiliger Gott. Das lesen wir alles in 1. Könige, Kapitel 11. Wir müssen es nicht öffnen. Wir gehen weiter. Da kommt es zu Spaltung im Reich. Nord und Süd, Juda und Israel. Die Israeliten werden verführt, diese Nordstämme. Da werden Altäre aufgebaut in Bethel und in Dan, im Süden und im Norden, damit man nicht mehr nach Jerusalem geht. Und der Tempel verliert seine Pracht. Verliert seine Kraft. Ja, in Juda bleibt es stehen. Es wird x-mal ausgeraubt, geplündert, bis es zur Zerstörung kommt, ungefähr 586 vor Christus. 586 vor Christus. da wird dieser salomonische Tempel zerstört. Ja, es stand über eine längere Zeit, aber wird zerstört. Und somit erfüllt sich, was Gott über dieses Haus gesagt hat. Nochmal 1. Könige 9, Vers 8. Und über dieses Haus, so erhaben es sein wird, wird dann jeder, der an ihm vorübergeht, sich entsetzen und spotten und sagen, warum hat der Herr diesem Land und diesem Haus so etwas angetan? Dieses Wort hat sich hundertprozentig erfüllt. Das Haus wird zerstört, die Stadt wird zerstört, der Mauer wird niedergerissen. Und es verliert seine Pracht. Es verliert die Gegenwart Gottes. Aber all dies nicht, ich sage jetzt mal ohne Hoffnung, Gott bleibt treu. Er bleibt sein Wort treu. Und wir lesen in Daniel Kapitel 9. Wir werden heute Nachmittag noch mehr über Daniel 9 hören. In Daniel 9, eine Verheißung, welche Daniel bekommen hat. Und da lesen wir über die 70er Jahrwochen, ich erkläre es jetzt nicht, aber lesen Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Es geht da um einen Gesalbten, der umkommen muss. Aber noch vor, Entschuldigung, und nachdem, dass er umgebracht wird, wird die Stadt aber samt des Heiligtums zerstört werden. Also damit der Gesalbte, der Messias, kommen kann, braucht es ein Tempel in Jerusalem. Und so erfüllt sich dies aus. 70 Jahre nach dem Anfang der Gefangenschaft kehren die Juden zurück. Sie kehren zurück in eine Stadt, die zerstört wurde. Wir haben das Buch Esra und Nehemia dazu, Haggai und Zecharia. Zecharia blickt ja bis in die Endzeit hinein. Aber damit nochmal Daniel 9, Vers 26 erfüllen kann, braucht es ein Tempel in Jerusalem. Und so beginnt auch der Bau dieses Tempels. Am Anfang war es nicht so ein prachtvoller Tempel, bis es dann später von Herodes der Große zu einem sehr prachtvollen Tempel aufgebaut wurde. Es war der erste Jahrhundert vor Christus, begann der König Herodes der Große, den Tempel vollständig umzubauen. Das ganze Plateau, wo wir heute in Jerusalem sehen, wer war schon mal in Israel? Schön, und die anderen, seid herzlich willkommen. Es lohnt sich. Eine Reise nach Israel lohnt sich in jeder Hinsicht. Ihr werdet einfach das Wort Gottes besser verstehen. Man hört oft unter Christen, ja, was soll ich nach Israel gehen? Ich empfehle mal, denke weiter vielleicht so, aber sei mal neutral. Und geh ganz neutral mal nach Israel und du wirst begeistert zurückkommen. Und du wirst so eine Fieber bekommen, dass du jedes Jahr wieder reisen willst. Ja. So ist es. Weil es gibt kein Land, wo dies bieten kann, was Israel bietet. Kein Land auf Erde. Sie mögen noch so schön sein. Sie mögen noch so vom Natur her schön sein, von der Geschichte schön sein, aber kein Land der Erde hat so eine biblische Geschichte wie das Land Israel. Ihr könnt in Zürich gehen, Reformation durchnehmen, wunderbar. Wunderbar. Aber in Israel geht es bis zur Zeit Abraham zurück. Ja. Ist nicht viel spannender? Also kommen sie nach Israel. Sie gehen nach Jerusalem und sie sehen da, wo heute dieser Felsendom ist und dieses ganze Plateau. Da oben stand ein Tempel, höchster Punkt dieses Plateau. Wenn man auf dem Ölberg steht, staunt man, wie groß diese Fläche wirklich war. Man staunt und man versteht auf einmal auch die neutestamentlichen Texte viel besser. Josephus Flavius, wir haben gestern schon über ihn gehört, der bekannte Historiker, er schreibt über diese Gebäude. Der äußere Anblick des Tempels bot alles dar, was Auge und Herz entzücken konnte. Auf allen Seiten mit schweren goldenen Platten bekleidet, schmierte er bei Sonnenaufgang in hellem Feuerglanz und blendete das Auge gleich den Strahlen des Tagesstirns. Fremden, die nach Jerusalem pilgerten, erschien er von fern wie ein schneebedeckter Hügel. Denn wo er nicht vergoldet war, leuchtete er in blendender Weiße. Vielleicht hatte Josephus ein bisschen übertrieben, ja. Aber nicht die Jünger. Wir lesen in Markus Kapitel 13. Markus 13, Markus 13, Vers 1, da kommen ja die Jünger zu Jesus und sie sagen ihm, und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Sie waren stolz. Sie waren stolz über diese Gebäude. Es war ein einmaliges Gebäude. Der Herodus, der hat so viel gebaut wie fast kein anderer in der Antike. Und dieser Tempel war in gewisser Hinsicht auch, zeigte Herodus seine Größe in Bezug auf den Baukunst. Aber die Jünger nochmals, sie waren stolz über diese Gebäude. Was sagt Jesus? Johannes 2, Vers 19 und 20. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, also jetzt nicht über Markus 13, aber er sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Von ihrer Verständnis mit Recht. Sie verstanden nicht, um was es wirklich ging. Aber sie verstanden auch nicht, es geht nicht um diese Gebäude. Ja, Jesus sagt auch, mach den Haus meines Vaters nicht zu einer Räuberhöhle. Er nennt dieses Haus, Haus meines Vaters. Ein Haus, wo wir Gott begegnen. Aber mehr als dieses Haus, euer Herz, mehr als dieses Haus braucht ihr den Messias. Und er meint, ihr braucht mich. Ihr braucht mir mehr als alles. Und diese Stadt begrüßt den König. Wir haben ja Melchizedek gesehen. Der König, der in Gerechtigkeit regiert. Der König, der Frieden bringen wird. Und ja, ein Teil des Volks erkannt es, wo Jesus auf Erde war. Lass uns Lukas öffnen, Lukas 19. Lukas 19. Lukas 19, Vers 41. Und als er näher zu dieser Stadt sah, weinte er über sie. Kurz vorher haben sie ihn begrüßt und jetzt weint er. Vers 37. Und als er sich dann schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Als sie erkannten, wer der König ist. Sie erkannten, er ist der König. Und was passiert kurz danach? Nochmal Vers 41. Und als er näher kam und die Stadt sah, weint er über sie. Jesus weint über Jerusalem. Und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Wir haben einen tiefen Blick in die Herzen unseres Herrn. Er weint um diese Stadt. Er weint, weil er weiß, was über diese Stadt kommt. Und warum ist dies und jenes gekommen?
Es war diese Nein zu ihrer König. Nein, zu dem sie kurz vorher gepriesen haben. Da kommt unser König. Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Er weint. Denn es werden Tage, Vers 43, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deinen Heimsuchen nicht erkannt hast. Es war wahrscheinlich am Ölberg. Er nährte den Stadt und er weint über diese Stadt. Er weint. Es geht weiter in Lukas 21, Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Nochmal Jerusalem, Friede und Gericht nah beieinander. Wenn diese Stadt erkannt hätte, wer da war, wenn diese Stadt seinen König erkannt hätte, was wäre dann? Aber sie haben es nicht erkannt. Und so kam der Tag der Rache über diese Stadt. Ein Tag, wo beschrieben wird, Zorn über dieses Volk, Gottes Zorn über dieses Volk. Dann steht in 24, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter allen Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein wird. Haben Sie diesen Text vor Augen? Wir gehen noch kurz nach Lukas Kapitel 23. Lukas 23, und da lesen wir auf dem Weg zur Kreuzigung nochmal einen Blick in den Herz Jesus. Vers 28, da wandte sich Jesus zu ihnen, also zu den Frauen, und sprach, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da man sagen wird, glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt über uns, und zu den Hügeln, bedeckt uns. Es kommt eine Zeit über dieses Volk, wo die Einzelnen, sie wollen sterben. Wenn man die Geschichte studiert, diese Verse haben sich wortwörtlich erfüllt. Wir lesen, was er der Töchter Jerusalem sagt, nochmal. Denn siehe, es kommen Tage, da man sagen wird, glückselig sind die Unfruchtbaren. Also die, die keine Kinder haben. Das wäre sonst eine Strafe. Aber sie sagen, es ist gut, wenn du keine Kinder hast, in dieser Zeit der Not, wo über diese Stadt kommen wird. Und diese Not war grausam. Es war grausam, was über diese Stadt gekommen ist. Und auch dies berichtet uns Josephus Flavius sehr ausführlich. Er berichtet, welche Not über diese Stadt kam. Über den Hungersnot in dieser Stadt. Wie viel umkamen, so dass sogar die Römer schon Mitleid hatten mit denen, die in die Stadt wohnten. Es wird beschrieben, wie Mütter ihre eigenen Kinder aßen. So schlimm war der Hungersnot in Jerusalem. Es war grausam. Grausam. Und wir müssen eins verstehen. Es war grausam, weil sie nicht erkannten, wer
da war. Es soll uns auch als Warnung dienen, uns Nationen. Israel dient uns als Vorbild, was es heißt, Nein zu Gott, Nein zur Erlösung, Nein zu Christus. Wir leben heute in einer Gnadezeit. Diese Zeit, wo wir heute da haben, diese Freiheit. Aber wie lang noch? Es kam plötzlich über Jerusalem. Der Tempel wurde eigentlich kurz vor seiner Zerstörung erst, also der Bau wurde dann erst beendet. Kurz vor seiner Zerstörung. Und da kommt es zur Zerstörung des Tempels. Ungefähr 1 Million Leuten kommen in diese Stadt um. Durch Hungernot und Krieg. Es war ein grausamer Krieg. Nein zu Christus. Aber es steht, Lukas 21, Vers 24, haben wir gelesen, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also es kommt ein Tag, wo Jerusalem zertreten wird. In gewisser Hinsicht hat sich das schon angefangen zu erfüllen, viel früher, bei den Babyloniern. Es war eine kurze Zeit nach der Rückkehr unter den Makkabäer oder Hasmonäer, wo das Land wieder frei war. Aber es waren die Makkabäer, oder besser gesagt die Hasmonäer, die dazu brachten, dass die Römer im Land hineinkamen. Und es war ständig unter fremder Herrschaft. Aber Vers 24, da geht es parallel zu Daniel 9, Vers 26. Wir haben es ja schon gelesen. Daniel 9, Vers 26, wo wir, ich lese es nochmal. Und nach der 62. Woche wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Das waren die Römer. Und sie geht unter in den überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben. Fest beschlossene Verwüstung. Genau gleich wie in Lukas Kapitel 21, Vers 24. Und Jerusalem wird zertreten werden von der Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also es wird einen, rund um diese Stadt wird eine ständige heidnische Macht sein. Und man wird über diese Stadt kämpfen. In Zacharia 12, da lesen wir, da geht es auch um diese Stadt. Zacharia 12, Vers 2. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkeller für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und so weiter. Da geht es um dies, was noch kommt. Aber um Jerusalem werden die Leute, werden die Nationen, die Völker nicht mehr nüchtern sein. Es lohnt sich heute, die Geschichte Jerusalem zu forschen, aber das heutige Geschichte, was heute geschieht, aufmerksam zu betrachten. Wir leben in so einer spannenden Zeit, wenn wir sehen, was heute in Jerusalem geschieht. Der Kampf um Jerusalem. Aber dieser Vers, es geht ja, dass die Nationen Jerusalem zertreten werden. Und dies hat angefangen 70 nach Christus. Jerusalem wird zerstört. 135 nach Christus wird sie den Erdboden gleich gemacht. Das ist der Bar Kochba-Aufstand. Jerusalem bekommt einen neuen Namen, Alia Capitolina. Sie heißt nicht mehr Jerusalem. Und da kommt später dann die christliche Zeit, die byzantinische Zeit. Da kommt die arabische Eroberung, die islamische Zeit. Da wird auch da, wo der Allerheiligste stand, wo der Tempel stand, wird eine Moschee aufgebaut. Jerusalem verliert seine Identität. Sie ist der Oma-Moschee. Und es ist interessant, diese Gebäude hat ein Ziel. Oft wird gesagt, diese Gebäude wurde aufgebaut als Erinnerung auf den Himmelfahrt von Mohammed. Und da hat er seinen Pferd da gebunden und das ist als Erinnerung dafür. Nur interessant zu sehen, das ganze Gebäude ist voll mit arabischer Schrift. Und da ist keine einzige Erwähnung in Bezug auf die Himmelfahrt Mohammeds. Keine einzige Erwähnung. Ja, es steht ja gar nicht im Koran. Im Koran steht nichts über seine Himmelfahrt. Im Koran steht nichts über Jerusalem. Das kommt erst später. Erst später wird Jerusalem auf einmal zu einer wichtigen Stadt. Ja, aber was steht dann auf diese Gebäude? In gewisser Hinsicht ist diese Gebäude ein Gräuel der Verwüstung. In gewisser Hinsicht. Dieses Gebäude hat ein Ziel. Das Christentum zu verspotten. Christus zu verspotten. Das sind verschiedene Verse. Und es geht um den Person Christus. Und da steht, ich lese ein paar Verse, die Einheit Gottes und die Prophezeiung Mohammeds sind wahr. Und die Sohnschaft von Jesus und die Dreieinigkeit sind falsch. Oder Jesus ist ein Prophet, aber nicht der Sohn Gottes. Oder steht, der Messias, Jesus, der Sohn der Maria, ist wirklich ein Bote Gottes, nicht aber der Sohn Gottes. Oder glaubt an Gott und seine Gesandten und hört auf von einer Dreieinigkeit zu sprechen. Hört damit auf in eurem eigenen Interesse. Wahrlich, Gott ist einer. Und so weiter. Es geht um die Diskussion Christus, Gottes Sohn. Und dieses Gebäude hat dieses eine Ziel. Also wir sehen, um was geht es da? Es ist ein Kampf, der wer führt? Es ist ein Kampf vom Teufel gegenüber Gott. Damit Gottes Wort sich nicht erfüllt, haben wir heute dort oben so ein Gebäude. Aber wir wissen, Gott ist souverän, dass dieses Gebäude ist gar kein Problem, ja. Aber wir sehen, um was es wirklich geht. Es wird oft gesagt, ja, dass es repräsentiert eine Religion der Frieden. Ach ja, warum ist die Welt so in Aufruhr? Es ist eine islamische Unruhe, der überall hineinkommt. Vielleicht müssen wir uns fragen, warum kommt es bei uns hinein? Wir haben, ich sage jetzt der Gesellschaft, wir haben Gott verlassen. Wir haben auch Gott verlassen. Wollt ihr Gott verlassen? Okay, da bekommt ihr was anderes, bitteschön. Es kommt, gehen zurück nach Jerusalem, der islamische Zeit. Da kommen die Kreuzzüge. Die Kreuzzüge waren nichts anderes als eine Antwort gegenüber dem Islam. Der Islam war eine Gefahr damals. Logisch, was in die Kreuzzüge gegangen ist, war vieles nicht richtig. Wir müssen aber es historisch betrachten, wie es damals war. Warum und wieso? Da kommt die Zugeroberung unter Saladin, da kommt die Zeit der Mamluken, der Osmanen bis hin zum Ersten Weltkrieg. Zum Ersten Weltkrieg. Fast 2000 Jahre. Jerusalem unter fremder Herrschaft. Jerusalem zertreten von allen Nationen. Über diese Stadt wird gekämpft und über keine Stadt wurde so viel Blut vergossen. Und in 2000 Jahren wie über diese eine Stadt. Stadt Jerusalem. Es kommt am 2. November 1917 erklärt sich Großbritannien einverstanden mit dem 1897 festgelegten Ziel des Zionismus, in Palästina eine nationale Heimstätte des jüdischen Volkes zu errichten. Da beginnt sich alles zu ändern. Die Geschichte beginnt sich zu wenden. Wir nehmen jetzt die Geschichte nicht durch, aber es kommt durch diese Balfour-Deklaration später zu einem islamischen Aufstand gegen den Juden. Wir müssen verstehen, dass lange Zeit waren Juden und Moslems eigentlich eher befreundet miteinander, weil sie haben ein gemeinsames Problem gehabt. Und das waren die Christen. Das war so. Und auf einmal wendet auch dies. Auf einmal werden die Juden zu Feinden der Moslems. Und es verändert sich alles. In Bücher, islamische Bücher, die älter sind als 100 Jahren, dann werden wir über den Tempelberg lesen, über den Moschee dort, und es steht ganz klar, diese Gebäude, da stand mal der salomonische Tempel. Sie wussten es, es war gar keine Diskussion. Dies hat sich heute massiv verändert. Heute wird alles daran gemacht, jeglicher, ich sage jetzt mal, jüdische Erbe zu vernichten. Wir kommen noch nachher kurz dazu. 1948, das Volk Israel im eigenen Land. Und wenn Sie nicht sicher sind, ob Israel, wie man Israel einteilt in der Schrift, studieren Sie die Geschichte Israels. Sie werden sehen, es ist unmöglich. Die Geschichte Israel ist unmöglich. Es ist ein Wunder nach dem anderen. Sie kehren zurück wie durch ein Wunder. Sie kehren nicht irgendwo zurück, sie kehren in ihrem Land zurück. Ein Land, das zur Wüste wurde. Zu einem unfruchtbares Land. Sie kehren dorthin zurück. In ein Land, wo man die Juden nicht viel Chance gab, um zu überleben. Sie sind heute schon 70 Jahre im Land. Alles nur Zufall? Ja oder nein? Nein. Es muss viel klarer sein, ja? Nein! Kein Zufall! Es ist kein Zufall. Gottes Wort erfüllt sich. Und dieses Thema Israel, das, der Rückkehr der Juden im Land, all dies, was heute auch geschieht, das sollte uns täglich aufrütteln. Weil es zeigt uns, wir leben nicht in der Endzeit. Wir leben Ende der Endzeit. Israel zurück im Land. Und wir haben gestern kurz über Masada gehört. Masada, das war eine der letzten Festungen, wo erobert wurde durch die Römer. Die Geschichte ist grausam, was da alles geschah. Und es zeigt sich, wie die Römer keinen Widerstand duldeten, 70 nach Christus. Aber was schön ist, in der Ausgrabung in Masada findet man auch ein Schriftstück. Ezekiel 37. Ezekiel 37. Und nochmal, wieder nur Zufall? Nein, Gott redet. Gott redet. Die trockenen Gebeine werden wieder lebendig. Aus den Ruinen dieses Landes wird wieder ein Volk entstehen. Und so kommt es 1967 zu einem Sechstagekrieg. Jerusalem wieder vereint unter jüdischer Hand. Und heute geht es um den Kampf um diese eine Stadt. Es geht alles um Jerusalem schlussendlich. Vorgestern war der Jerusalem-Tag unter den Moslems. Und der Hezbollah-Führer hat proklamiert, wir werden Jerusalem wieder zurückerobern. Und diesmal wird Israel nicht mehr gegen nur uns kämpfen, also gegen die Hezbollah, sondern gegen viele arabische Armeen. Sie reden ganz offen darüber jetzt. Es war der türkische Präsident, er sagt das immer noch und immer wieder, er hat gesagt, es ist Zeit, dass Jerusalem wieder unter muslimische Hand kommt. Er redet sehr offen darüber. Es ist Zeit, dass wir Jerusalem wieder erobern. Ja, er ist ein Politiker, er weiß, wie er es sagen sollte. Aber es geht um diese Stadt. Weil wenn diese Stadt wieder unter muslimische Herrschaft kommt, ja, da hat Gottes Wort vielleicht trotzdem nicht recht. Aber keine Angst, Gott ist souverän. Er wacht über sein Wort, das haben wir ja genug schon gehört. Heute, oder nächstes Jahr, sind wir schon 70 Jahre nach der Staatsgründung Israels. Wir haben diesen Kampf gegen Jerusalem, der ständig da ist. Der UNO hat letztens eine Resolution ausgegeben, Resolution, wo es darum geht, und sie proklamierten, dass die Juden kein Recht haben über den Tempelberg. Auch kein historisches Recht. Kein historisches Recht. Man will eigentlich diese ganze Erbe vernichten. Israel, Jerusalem, Hauptstadt Israels, Und wo steht die Schweizer Botschaft? In Tel Aviv. Wo steht die deutsche Botschaft? Wo stehen alle Botschaften? Jeder amerikanische Präsident, der vorher gewählt wird, hat ein Thema. Warum beschäftigt er sich mit Jerusalem? Jerusalem ist halt wichtig. Und was sagt er? Ich werde die Botschaft in Jerusalem aufbauen. Der neue Präsident genau das Gleiche. Und macht das? Nein. Das sind schöne Worte. Schöne Worte. Lass uns Zacharja Kapitel 12 öffnen. Zacharja 12. Wir haben Vers 2 und 3 ja gelesen. Und über Jerusalem, da lesen wir Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, denn sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt über den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Es ist ein Blick auf das, was noch kommt. Über das Volk Israel, der anschauen wird, auf dem sie durchbohrt haben. Und wann wird sich dies erfüllen? Zacharja Kapitel 14. Zacharja 14. Vers 2 oder ab Vers 1, siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Und da geht es um Eroberung dieser Stadt. Und Vers 16, und es wird geschehen, dass alle übrige blieben von den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind. Es kommt zu einer Schlacht gegen diese Stadt, wo alle Heiden, alle gegen diese Stadt kämpfen werden. Da sehen wir, welchen Wert diese Stadt hat. Und dann wird sich auch Zacharja 12 erfüllen. Sie werden anschauen, dem sie durchbohrt haben. Diese Kapitel haben sich noch nicht erfüllt. Also es kommen noch schwere Zeiten über diese Stadt. Wir können noch viel mehr darüber reden. Wir wollen wieder 3.500 Jahre zurückblicken. 3.500 Jahre zurück. Lass uns nochmal 1. Mose Kapitel 22 öffnen. 1. Mose 22. Und wir lesen Vers 2. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Gott ruft Abraham und Gott sorgt für ein Opfer. Der Sohn wurde verschont. Der Sohn wurde dort auf dem Berge Jerusalem nicht geopfert. Aber es gab einen Sohn, der nicht verschont wurde. Der genau gleich war, wie wir da lesen. Deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Gott, der Vater, opferte sein Sohn, sein einziger Sohn, dort auf dem Berge Jerusalems, in Golgatha. Er hat ihn nicht verschont. Er ging diesen Weg. Er wurde geopfert. Und da präsentiert sich, was Jerusalem präsentiert. Gerechtigkeit. Und genau darum wurde auch der Sohn Gottes geopfert. Der gerechte Sohn Gottes. Aber da offenbart sich auch Gnade und Friede Gottes. Durch seinen Sohn Jesus Christus. Sein einziger geliebter Sohn. Durch seinen Sohn Jesus Christus. Haben wir Heil, haben wir Friede mit Gott. Und wenn wir jetzt Zacharja 12 gelesen haben, sie werden ihm anschauen und sie werden erkennen, was Jerusalem damals nicht erkannt hat, was uns zu Friede dient. Und die Frage an uns, die Frage an dir, Hast du diese Friede mit Gott? Hast du diese Friede? Du musst nicht geopfert werden. Der Sohn Gottes ist für dich gestorben in Jerusalem, damit du Friede haben kannst mit Gott. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, in dieser kurzen Zusammenfassung und Überblick über deine Stadt, über diese Stadt, wo du geweint hast, diese Stadt, wo du gewohnt hast, deine Gegenwart war dort. Da, wo dein Haus war, das Haus Gottes. Herr, wir sehen, wie genau sich dein Wort erfüllt. Aber Herr, wir erkennen auch, wie aktuell diese Zeit ist, in der wir heute leben. Dieser Kampf um Jerusalem. Dieser Kampf, wem gehört das Land? Und Herr, wir wissen, was über diese Stadt alles noch kommen wird. Die Nationen werden über diese Stadt kommen. Und Herr, genau da verstehen wir, wie es wichtig auch für uns ist, auf welcher Seite stehen wir? Stehen wir auf deiner Seite oder auf der anderen Seite? O Herr, wir wollen dein Wort so nehmen, wie es steht. Wir wollen hinter dein Volk Israel stehen. Wir wollen hinter dein souveränen Plan stehen. Wir wollen für diese Stadt beten, dass dein Friede über diese Stadt Jerusalem kommen wird. Du bist damals als Lamm gekommen. Du wurdest geschlachtet. Und du wirst als Löwe wiederkommen. Als der Sieger und König. Und Herr, wir warten auf diesen Tag. Ja, Herr, komme bald uns zu dir holen. Komme bald, um dein Volk Israel zu erlösen. Maranatha. Amen.